Schöne ist ja, dass Eltern sich nicht dafür schämen müssen, im Bereich Medienerziehung überfordert zu sein, weil man nach wie vor immer wieder anführen kann, dass es einfach daran liegt, dass wir als Elterngeneration ohne Social Media und all das groß geworden sind. Heute mal nicht an einem Montag, sondern an einem Samstag gibt es eine neue Folge von Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Moritz Becker.
Und mein Name ist Ralf Villius.
In diesem Podcast diskutieren wir unsere Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Workshops mit Schulklassen zum Thema Social Media, aus der Diskussion mit Eltern und Fachkräften in Fortbildungsveranstaltungen und Vorträgen. Und dies ist mittlerweile die 40. Folge und aufgrund von Ostern schon am Samstag, den 30. März.
Ja, legen wir los mit der klassischen Frage. Gab es Rückmeldungen, Moritz, zur letzten oder vielleicht zur vorletzten Folge?
Es gab eine Rückmeldung zu einer Rückmeldung. Ganz kompliziert. Letztes Mal haben wir gesprochen über Senioren, die beim Essen negativ auffallen, weil sie ständig auf ihr Smartphone gucken und sich da zum Teil noch schlechter benehmen als die Enkelkinder. Und dazu habe ich jetzt eine Rückmeldung bekommen, und zwar, dass auch im Bereich Umgang mit Falschmeldungen zum großen Teil Seniorinnen und Senioren problematischer sein können als Kinder und Jugendliche.
Weil sie da vielleicht auch weniger Erfahrung haben in dem Bereich.
Ja, oder vielleicht nicht wirklich darauf vorbereitet wurden. Also ich glaube ja, schon, dass sie theoretisch auch Erfahrung haben könnten. Also spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar, dass YouTube im Prinzip ja auch eine Plattform ist, wo nicht nur Wahrheiten verbreitet werden, aber Kinder und Jugendliche werden bei den ersten Schritten in der Schule oder vielleicht auch durch Eltern dabei begleitet, während ich glaube, dass die Personengruppe der über 60-Jährigen mehr oder weniger komplett unbegleitet sich das alles selber beibringen muss. Und da dann vielleicht wesentlich weniger sensibilisiert wurde oder auch wird, woran ich jetzt beispielsweise eine Falschmeldung erkenne oder erkenne, dass mich da jemand manipulieren möchte und so weiter und so weiter.
Stimmt, in Schule ist es mittlerweile dann auch viel mehr Thema, als es noch vor vielen Jahren war. Und das haben Senioren in dem Bereich ja nicht, dass sie da irgendwie Fortbildung oder Vorträge zu hören.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, im Landkreis Dithmarschen sind einzelne, ja, und das waren wohl Menschen über 60, auf Webseiten reingefallen, in denen für irgendwelche sicheren Wertanlagen geworben wurde. Und die haben dann tatsächlich wohl auch Geld überwiesen und das Geld ist komplett weg. Und da wurde auch gesagt, Seniorinnen und Senioren sind da wahrscheinlich viel gutgläubiger, als man das oft annimmt. Und die Zielgruppe solcher Kampagnen, also da jetzt irgendwie richtig viel Geld in irgendwelche Bitcoins oder so zu investieren, sind auch nicht Kinder und Jugendliche, weil die gar nicht so viel Geld haben.
Die haben gar nicht so viel Geld, wollte ich gerade sagen. Das ist ja so gesehen auch nichts Neues. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Enkeltrick zum Beispiel, wo auch sehr bewusst in dem Fall per Telefon Senioren angerufen werden mit der Bitte, Geld zu überweisen.
Genau, da tut jemand so, als wäre man das Enkelkind. Genau. Ja, und da wird auch, glaube ich, mittlerweile seitens der Polizei viel Wert drauf gelegt, in der Prävention ja zu sensibilisieren, zu erklären, wie funktioniert dieser Enkeltrick, mit welchen Methoden wird da gearbeitet. Und das fehlt nach meinem Gefühl komplett. Und ich habe mal geguckt, ob es Studien gibt, die das Ganze so ein bisschen darstellen. Ich habe eine gefunden, also ich habe mir nicht viel Mühe gegeben, man müsste noch mal viel genauer gucken. Und die ist von 2021 unter dem Titel Desinformation in Deutschland. Wurde von der Vodafone-Stiftung in Deutschland durchgeführt, haben 74% der Befragten gesagt, dass sie Senioren als gefährdet ansehen, als Zielgruppe von Falschmeldungen. Okay. Aber nur 40% haben gesagt, dass es junge Erwachsene und Kinder und Jugendliche sind. Also das heißt, die Einschätzung der Befragten ist tatsächlich auch da gewesen, dass die älteren Menschen das eigentlich größere Problem sind, um die sich aber irgendwie niemand so wirklich dabei kümmert.
Vielleicht sind wir da ja gefragt.
Also als Smiley e.V.
Ja, genau.
Dürfen wir nicht, weil unsere Satzung hat ganz klar die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beziehungsweise Erziehung im Mittelpunkt. Da sind Senioren nicht mit drin. Aber vielleicht sollten wir unsere Satzung ändern. Keine Ahnung.
Sonst noch Rückmeldung?
Zum Verbot von TikTok habe ich noch einen Hinweis von mir selber. In Spanien hat ein Richter Telegram verbieten wollen.
Okay.
Da ging es um Urheberrechtsverletzungen. Und dann hat er gesagt, so hier, jetzt reicht's, Telegram darf nicht mehr benutzt werden. Und es gab große Proteste durch die Nutzerinnen und Nutzer, die dann gesagt haben, hier, das geht nicht. Also auch wahrscheinlich Redefreiheit bzw. Informationsfreiheit. Und es wurde dann revidiert und wurde gesagt, es ist unverhältnismäßig und Telegram wurde daraufhin nicht verboten. Und daran musste ich denken, weil wir bei der letzten Folge über das Verbot von TikTok gesprochen haben, was sich auch wohl in den, zumindest USA, nicht so ohne weiteres umsetzen lässt. Und das heißt also auch da am Beispiel von Telegram ist Spanien als Rechtsstaat auch dran gescheitert, eine einzelne App so zu sperren.
In Amerika gab es ja auch eine ganze Menge Proteste. Ich glaube sogar von TikTok selber aufgerufen, dass die gebeten haben, die Abgeordneten zu kontaktieren.
Und haben die das gemacht?
Ja, ich glaube, teilweise haben die Abgeordneten das Telefon daneben gelegt, weil so viele Anrufe kamen,
das heißt,
so viele
Mails. TikTok hat zu Protesten aufgerufen.
So habe ich das verstanden, ja.
Und ich glaube, da haben die tatsächlich auch eine ganze Menge Macht.
Das denke ich auch.
Und die Nutzerinnen und Nutzer sind ja vielleicht zum Teil auch sogar Fans, die sagen, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Da.
Ja.
Übrigens hat in dem Zusammenhang vielleicht ganz kurz, TikTok die Reichweite von Maximilian Krah, dem AfD-Politiker, gedrosselt, dass die Videos jetzt nicht mehr so prominent oder schnell verbreitet werden. Und die Begründung dafür ist, dass er gegen die Community-Richtlinien verstoßen hätte. Und der Spiegel wollte genauer wissen, was Maximilian Krah gemacht hat. Also wo da, also fand ich ganz interessant, auch vielleicht mal zu gucken, wo dann da bei TikTok die Schmerzgrenzen sind. Dazu hat TikTok sich aber nicht geäußert. Okay. Und ich glaube, dass es tatsächlich deshalb auch wichtig ist, solche Videos einfach zu melden und dass so der Betreiber dann von sich aus auf die Idee kommt, ja, es wurden wohl auch einzelne Videos gesperrt, dann da aktiv zu werden.
Ist ja auch immer Thema in den Schulklassen, in den Workshops, dass wir mit Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren, dass jede Einzelmeldung einfach wichtig ist, weil je mehr Menschen melden, je größer, je eher nimmt TikTok halt auch wahr, dass da ein Problem gibt.
Ich hatte mir nochmal ein paar Gedanken gemacht über dieses Problem der Reichweite. Mhm. Und ich habe in Waldorf, habe ich im Rahmen meines Vortrags ein kleines Experiment gemacht. Und zwar habe ich mitten im Vortrag, habe ich dann gesagt, dass ich mich total freue, endlich mal wieder in Südhessen zu sein, hier in Waldorf. Und da waren einzelne Leute schon so weggedämmert und ich sage dann irgendwie, dass Waldorf in Südhessen liegt. Und sofort sagt jemand, nein, das ist Baden-Württemberg. Und alle waren wieder wach. Und dann ist mir klar geworden, also ich wusste natürlich, dass es nicht Südhessen ist, aber wenn ich bewusst etwas Falsches sage, reagieren die Leute.
Okay.
Und hätte ich jetzt gesagt, ach, ist das schön, mal wieder in Baden-Württemberg zu sein, hätte ich gesagt, so ja, toll, freut er sich halt. Aber das heißt, in dem Moment, wo ich was Unwahres behaupte, werden Menschen sofort motiviert zu widersprechen und das rüttelt die Menschen auf. Von daher, wenn du im Vortrag mal merkst, die Leute langweilen sich, einfach mal was Falsches behaupten. Und genauso funktioniert ein Algorithmus auch.
Ja.
Das heißt, behauptest du etwas Falsches und die Menschen melden das nicht, sondern widersprechen in den Kommentaren. Auf die Weise denkt der Algorithmus der App so, ah, das scheint relevant zu sein.
Okay.
Das heißt, wenn du etwas Richtiges behauptest, dann lesen die Leute das durch und nicken für sich. Mhm. In dem Moment, wo du was Falsches behauptest, widersprechen die Leute. Und wenn du dann dafür sorgst, dass Leute dem wieder widersprechen, hast du blitzschnell deine Kommentarspalte mit was weiß ich wie viel Diskussionen.
Und TikTok und denkt, das ist eine sehr fruchtbare Diskussion, lernen wir alle von sozusagen.
Ja, nee, gar nicht unbedingt lernen wir davon, sondern es scheint relevant zu sein. Ja. Es scheint die Menschen irgendwie zu berühren. Und die Leute gucken sich es dann an und damit kannst du am Ende über die Metadaten wieder Geld verdienen.
Also wenn wir unseren Podcast nach vorne bringen wollen, sollten wir zwischendurch auch immer mal so ein paar Falschinformationen unterbringen, dass die Leute.
Ja, zumindest in der Bewerbung für den Podcast.
Ja.
Im Podcast kannst du ja nicht widersprechen.
Stimmt.
Wobei es könnte sein, wenn wir hier was völlig Absurdes behaupten, dass möglichst viele Leute das irgendwo posten und sagen, hör dir das mal an, was sie für einen Schwachsinn erzählen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, wie mit Populismus umgegangen werden kann. Und da habe ich jetzt spontan auch keine Lösung.
Ja, so viel zu den Rückmeldungen. Aber ich gehe davon aus, du hast ein Hauptthema sozusagen mitgebracht für heute.
Ja, ich möchte mit dir über etwas sprechen, was wir schon öfter auch angedeutet haben,
ja.
Nämlich das Problem, dass es Eltern gibt, die wir nicht in der Elternarbeit erreichen.
Mhm.
Und dieses Wir meine ich jetzt gar nicht Smiley e.V., sondern generell den kompletten
Präventionsbereich.
Ja, Präventionsbereich, Erwachsenenbildungsbereich, mhm. Schule, wie auch immer. Denn ich habe jetzt bei zwei Veranstaltungen, also Elternveranstaltungen im Nachgang mit den Schulleitungen gesprochen, die dann sagten, dass es leider so ist, dass es da eine ganze Menge Eltern gegeben hätte, die gerne dort bei der Veranstaltung gehabt hätten, die aber einfach nicht kommen. Beziehungsweise in einem anderen Gespräch war es eigentlich so eher im Vorhinein, dass derjenige gleich sagt, also es kommen sowieso die falschen Eltern zu solchen Abenden. Die Eltern, die es eigentlich bräuchten, die kommen nicht. Und ich habe dann gesagt, dass ich das nicht glaube, weil die Veranstaltungen, die ich mache, und ich denke, das gilt auch für die Elternveranstaltungen, die du gestaltest, haben als Hauptidee eigentlich, die Eltern anzusprechen, die alles richtig machen wollen und dabei wahrscheinlich auch sehr viel richtig machen. Und dann auf hohem Niveau zu überlegen, wie kann man jetzt in der Medienerziehung vielleicht einiges noch besser machen.
Ich habe auch ganz häufig die Rückmeldung von den Schulen, gerade auch im Bereich Grundschule, dass die Eltern vermisst werden, die eigentlich kommen sollten.
Ich weiß immer gar nicht so genau, welche Eltern damit gemeint sind, mit den Eltern, die eigentlich kommen sollten. Und ich glaube schon, dass es Eltern gibt, wo es auch gute Gründe gibt, dass sie nicht zu so einer Elternveranstaltung gehen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es pauschal immer Desinteresse ist, sondern vielleicht auch einfach sowas wie Probleme, die einfach noch viel schwerwiegender sind als die Probleme, die das Kind mit Social Media haben könnte. Also wenn du dir vorstellst, du bist alleinerziehend, hast 3 Kinder, vielleicht die auch in irgendeiner Form auffällig sind, also die nicht ins Bett gehen, wenn du sagst, jetzt geh bitte ins Bett, sondern mit denen du wirklich unglaubliche Kämpfe durchzustehen hast, vielleicht dazu noch eine aktuelle Trennung mit Existenzängsten, wo dir klar ist, du kannst die Wohnung eigentlich nicht halten, also all die Probleme, die dann wirklich eine ganz, ganz andere Dimension haben, als einfach nur drüber zu sprechen, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich sinnvoll, in welchem Alter welche App zu benutzen oder so. Und diese Eltern, für die bedeutet es dann erstmal, einen Babysitter zu organisieren, was auch wieder Geld kostet. Das heißt, wenn du jetzt finanziell eher schlechter aufgestellt bist, dann kannst du dir nicht einen Babysitter mal eben für deine 3 schwer erziehbaren Kinder besorgen, um dann zu einem Elternabend zu gehen, wo du dann im Nachhinein feststellst, boah, das war genauso langweilig wie den Abend, den ich da vor 2 Jahren bei dem anderen Kind schon erlebt habe. Also das sind ja auch Eltern, wo ich sagen würde, ich kann absolut nachvollziehen, dass man vor diesem Hintergrund nicht zu einem Informationsabend in die Grundschule geht.
Das heißt, da sind einfach ganz andere Probleme viel, viel drängender, als sich mit der Handynutzung auseinanderzusetzen oder dass man froh, wenn das Kind überhaupt im Bett ist und vielleicht dann auch gerne noch mit Handy.
Stimmt, dann geht das Kind mit dem Handy ins Bett, lässt einen aber dann wenigstens den Spielraum, dass man sich um die anderen Kinder kümmern kann. Und jetzt kommt da so ein schlauer Referent und erzählt dir, dass die Kinder das Handy nicht ins Bett nehmen sollen. Und du denkst dir, ja geil, aber was ist dann die Alternative? Also wo den Eltern eigentlich viel grundlegendere Fragen unter den Nägeln brennen. Also vielleicht ein Elternabend zum Thema, wie bringe ich 3 Kinder ins Bett? Grundsätzlich erstmal. Und das heißt, die Lösung, dem Kind zu sagen, nimm dein Handy mit ins Bett, dass du da noch ein paar YouTube-Videos gucken kannst, bis du irgendwann eingeschlafen bist, damit ich mich um die anderen Kinder kümmern kann, beispielsweise. Das ist ja eine Strategie, die eigentlich nachvollziehbar ist.
Auf jeden
Fall.
Und
da brauchst du niemanden, der dann kommt und sagt, ja, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat, aber denkst du so, ja, scheiß auf die BZGA, Mann, meine Kinder, ich brauche doch irgendwann auch mal Feierabend, so ungefähr. Und das, glaube ich, ist etwas, wo Medienerziehung, das ist ja nur so eine Baustelle von ganz vielen.
Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert. Erinnerst du dich an die Folge, wo wir über Smartwatches gesprochen haben?
Ja.
Da habe ich anfangs auch, ich sag mal, ich war sehr, 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 sehr kritisch gegenüber denen eingestellt. Und da hast du auch ähnliche Argumente gebracht, wo Eltern, für Eltern das ein Geschenk ist, diese Smartwatch ihrem Kind mitzugeben, einfach um das Kind zu erreichen. Wo ich so aus meiner, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen privilegierten Sicht gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich mein Kind irgendwie erreichen muss, weil ich länger arbeiten muss, weil irgendwelche anderen Sachen sind.
Ja, ja, ich glaube, das fällt nicht immer leicht.
Nee.
Sag mal, so den guten Grund des Handelns bei Eltern zu finden, die etwas machen, was so gegen deine also wenn du jetzt die Smartwatches sehr kritisch siehst und sagst, die Privatsphäre der Kinder ist wichtig und jetzt kommen Eltern und orten ihre Kinder. Und wenn man dann mit den Eltern ins Gespräch geht und die erzählen von Ängsten, die sie haben, weil vielleicht im näheren Umfeld da tatsächlich mal ein Kind nicht nach Hause gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann merkt man auf einmal, dass diese Smartwatch mit der GPS-genauen Track-Funktion den Eltern einfach Ängste nimmt. Und da ist es nicht so einfach zu sagen, so, ja, aber die Autonomie des Kindes, bla bla bla, sondern da muss man über Ängste sprechen. Und das ist etwas,
ernst nehmen,
wo ich das manchmal das Gefühl habe, dass so unterschwellig bei dieser Formulierung, es kommen die falschen Eltern, da steckt auch so ein bisschen drin, da gibt es Eltern, die ihre Kinder gar nicht lieben und deswegen ist das so scheißegal denen, was das Kind mit dem Handy macht und so. Und ich glaube nicht, dass es Gleichgültigkeit ist, wenn Eltern da sagen, mir ist es egal, was das Kind mit dem Handy macht, sondern da gibt es Gründe, die viel, viel grundlegender sind, als jetzt zu sagen, wir reden jetzt über einen sinnvollen Gebrauch von Smartwatches oder so, wenn es eigentlich grundlegend erstmal darum gehen muss, wie kann ich mit Ängsten umgehen, die ich um mein Kind habe oder wie viel Autonomie braucht mein Kind und so weiter und so fort. Und das, du hast das gerade privilegiert genannt. Ich glaube, dass im Bildungsbereich Lehrkräfte oder auch wir, das sind in der Regel Menschen, die sind von Grund auf sensibilisiert für solche Fragen. Also das heißt, wenn du dich für einen Beruf entscheidest im Bereich Bildung und Erziehung, dann sind dir Sachen geläufig, wofür man andere Personengruppen vielleicht erst einmal sensibilisieren oder begeistern müsste. Also zu sagen, ey Leute, es macht richtig Spaß, sein Kind zu erziehen oder das sind, keine Ahnung. Ich glaube, das, was in der Schule dann entsteht, bei dem Schulleiter, mit dem ich sprach, ohne dass ich ihm das jetzt unterstellen möchte, also wenn er das jetzt hier hört, liebe Grüße, das war ein sehr schönes Gespräch, ist, dass man merkt, ich muss hier jetzt als Klassenlehrkraft ständig die Scherben zusammenfegen von irgendeiner Scheiße, die da nachts passiert, weil die Kinder nicht schlafen, weil die sich mit dem Handy gegenseitig beschimpfen. Und dann habe ich hier, wenn ich mit der Klasse arbeiten möchte, ein riesen Chaos. Und könnten diese Eltern nicht einfach dafür sorgen, dass die Kinder nachts schlafen?
Ja, so wie ich das ja auch mache. Das ist was ich ganz häufig so als Rückmeldung bekomme von Lehrkräften, die bei den Workshops dabei sind, dass sie überhaupt gar nicht verstehen können, wie die denn nachts so lange chatten können. Weil die eigenen Kinder sind natürlich um 9 im Bett und da liegt das Handy aber schon lange im Flur. Also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist sorgt für ein gewisses Unverständnis bei den Lehrkräften mitunter auch.
Genau. Und das ist so die Perspektive, die wir da jetzt haben, dass wir sagen, oh, es ist doch total toll, mit den Kindern all diese Sachen zu diskutieren. Aber das ist vielleicht, hast du recht, wirklich so ein privilegierter Blick. Und da erreichst du Eltern nicht mit so einem Elternabend im Sinne von, so gelingt Medienerziehung, wenn die Eltern eigentlich erstmal die Fragen, wie gelingt Erziehung überhaupt, entweder aus Not heraus oder dafür sensibilisiert werden müssten. Und das, da ist dann oft schon, glaube ich, die Einladung so formuliert, dass die Eltern sagen so, nee, da gehe ich gar nicht hin.
Und da fühlt man sich ja wahrscheinlich persönlich auch angegriffen. Also wenn da steht, wie erziehe ich mein Kind richtig, da stellt das ja auch, dass ich es falsch tue.
Da gibt es Einladungen, die sind so formuliert im Sinne von, liebe Eltern, weil da so viel schief geht, bieten wir Ihnen jetzt diesen Abend an. So, da steckt dann unterschwellig drin, weil Sie als Eltern es nicht auf die Reihe kriegen, Ihr Kind vernünftig zu erziehen, bieten wir jetzt einen Elternabend zu dem Thema an. Mhm. Und das, glaube ich, ist nicht das, was Eltern eigentlich wollen. Und da finde ich halt sehr schön, dass es Lehrkräfte gibt, die dann auch noch mal in irgendwelchen Elterngruppen oder per Schulserver oder so schreiben, Tag vorher, ich gehe auch zu diesem Elternabend als Klassenlehrkraft, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Thema für uns alle ist. Oder wo dann auch wirklich so eine Art Erziehungspartnerschaft gelebt wird, dass gesagt wird, für mich als Klassenlehrkraft ist ganz wichtig, auch zu diesem Elternabend zu gehen, weil ich natürlich auch im Schulalltag eine erziehende Funktion habe. Und habe ich mal nachgeguckt und das steht eigentlich in allen Schulgesetzen in den einzelnen Bundesländern, steht ganz klar, ich glaube, es ist immer dann der zweite Paragraph 2, steht ganz klar drin, dass Schulen einen Erziehungsauftrag haben, in dem du all diese Sachen auch mit Medienerziehung überall mit reinpacken kannst. Und das, was ich oft so das Gefühl habe, ist, dass so wird gesagt, so ja, Medienbildung ist klar, das muss Schule machen, aber Medienerziehung, das müssen Eltern machen.
Aber auf der anderen Seite kann man Eltern ja auch deutlich machen, dass Eltern auch einen Teil dazu beitragen können. Weil wenn die Lehrkräfte wissen, dass montags morgens immer Stress ist, weil die bis spät in die Nacht chatten, dann können die natürlich freitags sagen und denk dran, Sonntag auch ein bisschen früh ins Bett, umsetzen können die Eltern das ja viel besser.
Ja, und jetzt machst du einen Elternabend, wo aber nur 20% aller Eltern dabei sind. Und das heißt, 20% der Eltern beherzigen jetzt das, was du gesagt hast und 80% nicht. Und eine Quote von 20%
ist echt wenig.
Das ist aber realistisch.
Ja.
Da freuen sich die Schulen zum Teil, also gerade wenn ich an manche Oberschule denke oder auch die Haupt- und Realschulen, wenn da 40 Eltern sind, dann ist das schon viel. Und damit erreichst du nicht wirklich viele Familien. Und da kannst du dich nicht drauf verlassen, zu sagen, wir haben jetzt die Eltern aufgeklärt und da wird sich jetzt nennenswert etwas ändern in den Chats. Also das glaube ich nicht.
Nee, ich überlege gerade, diese Eltern zu erreichen, beziehungsweise siehst du andere Möglichkeiten?
Also ich glaube, dass die eigentlich spannenden Eltern die sind, die an sich die Ressourcen hätten, in diesem Bereich ihre Kinder zu erziehen. Also jetzt nicht dieses, was ich jetzt eben dargestellt habe, so sehr klischeehaft alleinerziehend, drei Kinder und so weiter und so weiter, sondern Eltern, die vielleicht einfach nicht informiert sind und sich keine Gedanken machen, was macht es eigentlich mit meinem Kind, wenn es den ganzen Nachmittag sich nicht bewegt, sondern nur PlayStation spielt. Mhm. Und ich denke, Eltern, da gibt es Eltern, die sensibilisiert werden könnten, wenn sie bei so einer Veranstaltung wären, ja, die hinterher sagen würden, so, oh, okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das klingt alles plausibel und die Strategien, die ich gehört habe, traue ich mir zu, ich werde jetzt da was verändern. Und da fand ich sehr spannend, das war irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich habe leider vergessen, wo das war, ich glaube Landkreis Steinfurt, ich weiß es nicht mehr, da war es auf jeden Fall so, dass die Eltern, die kamen, die bekamen alle so einen Stempel in so ein Bonusheft und die Eltern hatten die Möglichkeit, irgendwann dann, wenn dieses Bonusheft voll war, konntest du das eintauschen gegen irgendeinen Warengutschein, Klamottengutschein oder irgend sowas. Mhm. Und ich hatte dann erst gedacht, das ist ja irgendwie total doof, so. Die kommen ja nur, weil sie einen H&M-Gutschein haben wollen, die interessieren sich gar nicht für die Thematik. Und dann habe ich aber hinterher habe ich gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil auf diese Weise vielleicht Eltern kommen, die sagen, ich würde niemals zu einem Elternabend gehen, wenn ich dafür nicht diesen, weiß ich nicht, Gutschein irgendwann ja bekomme. Und nur deshalb gehe ich hin. Und jetzt sitzen diese Eltern da und stellen vielleicht in deinem Elternabend fest, so, ey, das war eigentlich ganz cool. Der Herr Viljus, der war gar nicht so langweilig, wie ich erwartet habe. Der hat auch keine, was weiß ich, irgendwie so akademisierte Sprache verwendet, dass ich nichts verstanden habe. Mhm. Und von diesen 20 Sachen, die er da heute Abend erzählt hat, waren 5 für mich relevant. Hätte ich nie gedacht. Aber beim nächsten Mal gehe ich nochmal zu so einer Elternveranstaltung, vielleicht auch zu einem anderen Thema, weil ich merke, das hat mir geholfen. Und jetzt ist bei der nächsten Veranstaltung so, dass du aber keinen H&M-Gutschein kriegst, dann sagen diese Eltern vielleicht, aber die letzte Veranstaltung, die war so gut, ich gehe trotzdem hin.
So ein ähnliches Modell fahren ja auch einige Krankenkassen. Also, dass du, wenn du regelmäßig an Kursen teilnimmst, du einen Teil der Krankenkassenkosten zurückbekommst.
Stimmt, genau. Ich kriege von meiner Krankenkasse kriege ich Geld wieder. Ich muss so 5 Bonuspunkte irgendwie machen.
Ja, Sportabzeichen machen, Yoga-Kurs oder
Zahnvorsorge, ja. Mitglied in einem Sportverein reicht auch, ist auch ein Punkt. Ersten habe ich immer gleich checkt, ich bin Mitglied im Sportverein. Also das heißt, du musst dich nicht bewegen, du musst nur Mitglied im Sportverein. Und finde ich eigentlich auch ein gutes, ja, Modell. Und ich habe das auch schon gemacht. Also ich habe schon wo Veranstaltungen gemacht, wo Krankenkassen diese Veranstaltung zumindest mit gesponsert haben. Ja. Und da gingen dann die Eltern von der Krankenkasse, konnten nach vorne gehen und sich da auch irgendwie eine Unterschrift abholen.
Also, ja.
Und wenn es Menschen motiviert, ein Sportabzeichen zu machen, nur damit sie am Jahresende 50 Euro von ihrer Krankenversicherung, ja, bitte, zurückziehen, gerne, dann ist ja das Sportabzeichen trotzdem sinnvoll für die körperliche Fitness. Von, ja, daher, wenn die Leute am Ende des Jahres 50 Euro wieder kriegen, weil sie an einem Elternabend teilgenommen haben und der Elternabend war jetzt nicht völlig scheiße, dann ist das doch auch eine gute Sache.
Ja, aber Moritz, jetzt stell dir mal vor, jetzt rafft sich da jemand auf, geht da hin.
Wegen Bonuspunkten.
Und hört sich dann 2 Stunden Zahlen, Fakten an, die er überhaupt gar nicht versteht, die ihn überhaupt gar nicht interessieren. Was ist, wenn die erste Veranstaltung total langweilig ist?
Ich befürchte aber, das passiert auch ohne Bonusprogramm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du als Vater in der Grundschule zu Elternabenden eingeladen wurdest. Also wie soll ich sagen, es gibt ganz tolle Lehrkräfte, die wunderbar mit Kindern umgehen können, aber wirklich Elternabende gestalten auf eine Art und Weise, wo du die ganze Zeit denkst, sag mal, willst du mich verarschen? Also wo du behandelt wirst wie ein 6-Jähriger in einer Art und Weise, wo man wirklich sagt so, boah, Elternabend ist echt die Hölle. Also ich habe auch tolle Elternabende, ja, als Vater erlebt mit Lehrkräften, die durchaus in der Lage sind, auch auf eine wirklich angenehme, auch humorvolle Art und Weise mit Erwachsenen zu arbeiten. Und ich habe mal in einer Fortbildung für Lehrkräfte die Anwesenden gefragt, wer sich für diesen Beruf als Lehrkraft entschieden hat, weil man gerne mit Kindern arbeitet. Da haben sich alle gemeldet. Da habe ich gefragt, wer von euch arbeitet gerne mit Eltern? Da hat sich dann niemand gemeldet. Und deshalb glaube ich auch, dass Arbeiten mit Eltern ist nicht automatisch in die Wiege gelegt, wenn du eine gute Lehrkraft bist. Und das heißt, ich glaube, dass leider es so ist, dass eine ganze Menge an Elternabenden, zu denen Eltern gehen müssen in der Grundschule, die sind also leider oft auch nicht so richtig gut. Und dann gehst du nie wieder zu einer Elternveranstaltung.
Ja, und das ist, glaube ich, auch gar nicht so selten. Ich bin ja manchmal auch einer von 2, die einen Elternabend machen, wo dann vorher tatsächlich, wo ich auch denke, das ist jetzt ganz schön langweilig hier, die armen Eltern.
Und auch rhetorisch schlecht.
Ja.
Ja, und das geht selbstkritisch an uns Fachkräfte, die nur Elternabende machen. Man muss sich drüber im Klaren sein, dass die Eltern, die da sitzen, die haben einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Die haben zu Hause die Kinder ins Bett geknechtet oder noch Essen gemacht, damit sie rechtzeitig zum Elternabend können. Und da musst du denen, glaube ich, wirklich was bieten.
Ja, klar.
Ja, so definitiv. Und da kannst du nicht schlecht vorbereitet irgendwelche Folien runterrattern oder so. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, dass es eine Menge Eltern gibt, die einfach die Erfahrung gemacht haben, mir helfen Elternabende nicht. Und das heißt, selbst wenn sie profitieren würden, kommen die alleine deshalb nicht. Und das ist das Schöne an unseren Online-Veranstaltungen.
Wir haben ja die Online-Veranstaltung in Corona begonnen.
Die wir immer noch machen.
Ja.
Und da kommen wirklich Eltern, die sagen, ich wäre niemals für eine Veranstaltung dieser Art 10 Kilometer mit dem Auto irgendwo hingefahren oder so. Aber nebenbei beim Aufräumen in der Küche gucke ich mir das an. Und das sind einige, die dann auch zurückmelden und sagen, ja, die zweite Hälfte habe ich dann nur noch vorm Computer gesessen oder vorm Tablet, weil es viel spannender war, als ich dachte. Und auch wenn ich glaube, dass eine Präsenzveranstaltung immer intensiver ist oder man da mehr machen kann, würde ich sagen, dass schon vor diesem Hintergrund Online-Veranstaltungen eine ganz wichtige Daseinsberechtigung haben. Um zumindest so eine gewisse Niedrigschwelligkeit zu gewährleisten. Aber da gibt es bestimmt noch andere Gründe, die wir hier berücksichtigen müssen.
Also ein großes Problem, glaube ich, ist eine sprachliche Barriere.
Ja, wenn Eltern davon ausgehen, dass ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen werden, um dem Elternabend zu folgen, dann bleiben die auch zu Hause.
Da kann man sich noch so viel Mühe geben, in einfacher Sprache zu reden. Das funktioniert da auch nicht.
Und zumal du dann wieder Eltern hast, die genervt sind von der einfachen Sprache, weil sie sagen, das hat nicht den Anspruch gehabt, den ich erwartet habe.
Ein ganz anderes Problem könnte ja sein, dass Eltern unter Umständen denken, wenn ich zu einem Elternabend gehe, dass ich zu Hause ein Problem hätte.
Sagt man oft im Bereich Drogenprävention und Alkoholprävention. Ne? Das heißt also, wenn Eltern dann zu so einem Abend gehen, dann
scheint ja zu Hause ja einiges nicht ganz so zu laufen.
Und dann sitzen dann noch die Lehrkräfte.
Mhm.
Ich glaube aber, dass das beim Bereich Medienerziehung nicht so ein großes Thema ist, wie zum Beispiel jetzt, wenn es um Gewalt oder Drogen oder so geht.
Das ist eine ganz andere
Das Schöne ist ja, dass Eltern sich nicht dafür schämen müssen, im Bereich Medienerziehung überfordert zu sein, weil man nach wie vor immer wieder anführen kann, dass es einfach daran liegt, dass wir als Elterngeneration ohne Social Media und all das groß geworden sind.
Ja.
Und das macht es in der Einladung dann auch einfacher. Also stell dir vor, du schreibst in die Einladung rein, liebe Eltern, es ist ja ganz normal, dass wir unsere Kinder viel zu oft schlagen und deshalb haben wir jemanden eingeladen, der was zum Thema Konflikte im Familienbereich oder so macht. Aber im Bereich Medienerziehung geht genau das, wo man sagen kann, es ist halt für uns alle eine große Herausforderung und so weiter und so fort. Und auf die Weise nimmst du den Eltern im Prinzip so diesen Punkt, ich blamiere mich, wenn ich dahin gehe.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, ich weiß nicht, ob die relevant ist, aber der zeitliche Aspekt. Ich mache jetzt demnächst ein Elternabend im Rahmen eines Familienfrühstücks.
Also nicht als klassischen Elternabend.
Genau, nicht abends, sondern das ist tatsächlich in dem Fall am Sonntagvormittag, wo wir in Form eines Table-Quizzes dann medienpädagogische Fragen diskutieren. Ich war auch schon in Schule vormittags eingeladen, wo es so ein Elterncafé gab. Wo,
am Wochenende?
Nee, das war dann während der Schulzeit tatsächlich.
Ah, okay.
Also das in der Woche, das war glaube ich eine Stunde, bevor die Schule zu Ende war dann quasi, die danach ihre Kinder gleich mitnehmen konnten.
Also man würde jetzt wahrscheinlich sagen so, nee, das ist ein schlechtes Format, das vormittags zu machen, weil die, die morgens arbeiten müssen, können nicht kommen.
Mhm.
Und dann tut man so, als wäre abends ein besseres Format, weil abends die meisten nicht arbeiten müssen. Ja. Aber so die Kombination aus mehreren Formaten erscheint mir dann wirklich zielführend. Also abends für die Eltern, die abends Zeit haben, vormittags für die Eltern, die aus verschiedenen Gründen eher morgens erreicht werden können und zusätzlich noch die Online-Variante. Das heißt, wenn man wirklich alle erreichen möchte, dann wird es nicht mit einer Veranstaltungsart gehen.
Das heißt, wir brauchen im Prinzip einen großen Blumenstrauß an Angeboten.
Sowohl was die zeitlichen Aspekte angeht, als auch die Inhalte, die dann thematisiert werden sollen. Ist ja auch so ein Streitpunkt, den man oft hat. Soll man bei so einem Elternabend mit schockierenden Sachen erstmal die Eltern wachrütteln? Und ich glaube, dass man das in vielen Fällen gar nicht muss, weil die Eltern sind sensibilisiert für das Thema, sonst wären sie gar nicht da. Sondern du kannst eigentlich gleich mit so einem lösungsorientierten Ansatz loslegen. Wenn das jetzt aber Eltern sind, die sind gar nicht gekommen, weil sie schon sensibilisiert sind, sondern weil sie vielleicht einfach noch einen Bonusstempel brauchen, dann wäre wichtig, tatsächlich dort auch zu sensibilisieren, also jetzt nicht die Eltern zu schockieren oder sowas und da auch die Inhalte entsprechend drauf abzustimmen, weil mich das oft ärgert, wenn man dann einen Elternabend hat, wo lauter Eltern sitzen, die sind gekommen, weil sie wissen, dass auf TikTok meinetwegen Hass propagiert wird und die erste halbe Stunde besteht darin, dass erstmal dargestellt wird, dass auf TikTok Hass propagiert wird und Leute sitzen dann und sagen, ja, weiß ich alles schon.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass diese Aspekte natürlich zum einen für die Durchführung super wichtig sind, aber halt auch fürs Einladen.
Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir nie selber einladen, sondern immer nur die sind, die durchführen. Wobei, stimmt nicht ganz. Ich freue mich schon jetzt total auf den Tagesordnungspunkt Ankündigung.
weil wir mal einladen?
Genau.
Aber eigentlich sind wir auch schon an dem Punkt und sonst, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch.
Dann frage ich Moritz, und sonst?
Ich habe nichts, außer dich zu bitten, die Ankündigung zu machen, die wir für heute haben.
Wir möchten einladen zu einem Online-Abend, an dem man uns nicht nur hören, sondern tatsächlich auch sehen kann. Am 18. Juni um 20 Uhr, den Termin vielleicht schon mal vormerken, werden wir einen Online-Abend anbieten, an dem wir ja für alle Fragen bereitstehen, die sich so ergeben haben beim Hören unseres Podcasts.
Wichtig vielleicht, die Teilnehmenden müssen nicht per Webcam teilnehmen, sondern können per Chat mit uns kommunizieren. Man kann nur uns sehen.
Genau, man sieht
was
uns.
Was schon reicht.
Das reicht auf jeden Fall. Anmeldung wird ab Mitte Mai möglich sein, werden wir aber sicherlich im Podcast nochmal drauf verweisen.
Oh ja, wir werden jetzt immer Werbung machen.
Genau, 18.06., 20 Uhr vielleicht schon mal vormerken.
Ich freue mich drauf.
Ja, und ich denke, somit wären wir am Ende dieser Folge, oder Moritz?
Ja.
Dann sagen wir wie immer danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen an podcast@smiley-ev.de und sagen auf Wiederhören.
Tschüss.